Aufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.
Sarah Fink, herzlich willkommen im Der Hund Podcast.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Sarah, wir wollen auf jeden Fall über dein neues Buch sprechen. Du hast ein Buch rausgebracht im Kosmos Verlag zum Thema Straßenhunde. Also ihr habt ganz, ganz lange Straßenhunde beobachtet, habt ihr auch getrackt, habt einige spannende Dinge herausgefunden, was sie eigentlich so machen den ganzen Tag. Vorab einfach mal so grundlegende Geschichten über dich. Also wer dich kennt, der weiß wahrscheinlich, dass du ganz schön aneckst mit dem, was du machst an Training. Und spätestens, wenn man einen Blick auf deine Instagram-Seite wirft, dann merkt man, da geht's rund.
Ich zeige halt viele Sachen her, die andere nicht herzeigen. Also ich glaube, dass viele Trainer, die jetzt, gut, wir sind jetzt nicht die rein positive Fraktion, die jetzt alles nur mit Leckerlis löst, aber ich glaube, wir zeigen einfach sehr viel her, was andere Trainer nicht herzeigen würden, weil sie Angst haben vor Hate. Nur ich bin halt eher so der Fan davon, ein bisschen mehr die Realität herzuzeigen. Und ja, das kommt manchmal auch nicht ganz so gut an. Menschen rosa-rot.
Ja, definitiv. Du arbeitest ja auch mit schwierigen Hunden, also arbeitest viel mit Tierheimhunden und hast jetzt eine Challenge ausgeschrieben, habe ich gesehen. Wer es schafft, einen Hund nur mit Motivation zu erziehen, beziehungsweise dem diverse Dinge beizubringen, dem würdest du ganz viel Geld zahlen, weil du ganz klar sagst, es lassen sich nicht alle Themen rein über positive Motivation, positive Verstärkung lösen.
Ich habe zumindest nicht die Erfahrung gemacht, wenn es jemand kann. Also eben, ich arbeite viel mit Angsthunden und da kommt eben viel Kritik. Man sollte doch irgendwie jahrelang oder ganz lange in einer Ecke sitzen, nur warten, bis der Hund von sich aus kommt. Und darum habe ich diese Challenge ausgeschrieben. 20.000 Euro für die Person, die das Ganze schafft, ohne Druck, ohne absichtlich dem Hund nachgehen, wenn der weggeht und solche Sachen. Ja, bis jetzt wollte noch keiner.
Ja, vielleicht kannst du uns so ein bisschen von deiner Philosophie und von deinen Erfahrungen auch erzählen, woher das kommt und warum du so arbeitest, wie du arbeitest.
Also grundsätzlich komme ich aus dem Pferdetraining. Ich habe eigentlich mit Pferdetraining gestartet. Ich mache sehr viel mit Angsthunden und ein Pferd ist ein Fluchttier, dementsprechend, da gibt es halt sehr viele verschiedene Methoden, wie du ein Pferd dazu, zum Pferd dazu bringst, dass dir vertraut, das sagt, es arbeitet gerne mit dir zusammen. Was aber nicht heißt, dass wir nur da stehen und ewig lang warten mit einem Keks in der Hand, bis das Pferd zu uns kommt. Und ich glaube, auch wenn Pferde weniger lang domestiziert sind, ist halt schon so, dass die letzten hunderten Jahre sich mehr Leute mit Angstverhalten bei Pferden auseinandergesetzt haben, weil es Fluchttiere sind und du wolltest sie eben reiten, fahren, was auch immer. Aber einen Angsthund hat man vor ein paar hundert Jahren einfach, ja, da hat man nicht viel damit gemacht. Darum, ich glaube, dass einfach die Methoden nicht so ausgereift vielleicht. Und ich sehe einfach, dass diese ganzen Methoden, die bei den Pferden gut gehen, bei Hunden auch sehr, sehr gut gehen. Vieles davon, wenn man es ein bisschen abwandelt vielleicht. Und ich habe ja auch schon, ich habe mit Wasserbüffeln gearbeitet, mit Alpakas gearbeitet, mit Schweinen gearbeitet. Also ich habe so ziemlich alles irgendwie, was man trainieren kann, durch. Und ich sehe halt einfach, die meisten Methoden, wenn man es ein bisschen anpasst, gehen sehr gut auch bei anderen Tierarten. Und eben bei Hunden sehe ich gerade bei Angsthunden Sachen aus dem Pferdetraining gehen da richtig, richtig gut. Heißt aber nicht, dass es immer schön ausschaut. Also aus meiner Sicht führt einfach der Weg aus der Angst durch die Angst hindurch. Das heißt, wenn ich jetzt heute Angst habe, vor vielen Menschen zu sprechen, ich hatte wirklich Angst vor großen Kursen früher immer, Kurse zu halten vor vielen Menschen, fand ich ganz, ganz schrecklich. Podcasts aufnehmen oder sowas, ich habe früher immer solche Termine abgesagt, na, mein Internet ist zu schlecht, Starlink, ja, aber es geht nicht. weil ich mich halt davor gefürchtet habe. Und dann habe ich einfach angefangen zu sagen, okay, ich vergebe ganz, ganz billig Zuschauerplätze, dass ich so viele Zuschauer wie möglich reinkriege. Also das macht, was mir ganz unangenehm ist. Und jetzt ist es mir egal. Ja? Jetzt rede ich gerne mit dir. Hab keine Angst vor dir da mit dir zu reden. Auch wenn du richtig böse lachst hinter der Kamera. Aber eben der Weg aus der Angst wird einfach durch die Angst hindurch. Und ein Hund kann sich das eben nicht vorstellen. Der kann jetzt nicht sagen, ich mache das absichtlich. Der wird sich von selbst wenig dazu überwinden. Selten. Und darum müssen wir sie halt da durchführen.
Total spannend, wie du den Vergleich mit dir selber bringst, weil ich sehe das auch so, also dadurch, dass man Situationen ständig aus dem Weg geht, werden sie halt nicht besser. Man muss sich halt selber da irgendwie reinschmeißen und je häufiger man das tut, desto besser wird es dann irgendwann. Und ich freue mich sehr, dass du es getan hast, dass wir heute auch entspannt zusammen sprechen können. Wäre schade, wenn es nicht so wäre. Ja. Was ist denn so das allererste, was du tust mit einem Angsthund?
Also ich gehe meistens einfach mal rein und stehe einfach mal tatsächlich drinnen. Das, was noch alle positiv Leute gut finden. Ich stehe mal drinnen. In meinem Fall, wir filmen halt die ganzen Trainings immer mit. Also wir machen halt daraus Seminare und Anleitungen für andere Leute, die eben ähnliche Probleme haben mit normalerweise nicht so heftigen Hunden, dass ich bestelle mich da mal rein, tu mal ganz entspannt mein Mikro anmachen, mit meiner Assistentin noch plaudern, dass der Hund mal sieht, ach okay, die Sache ist da und die frisst mich jetzt nicht grundsätzlich gleich auf. Und dann Hunde oder ängstliche Wesen, egal ob das ein Pferd ist, ein Hund ist, was auch immer, die haben halt normalerweise die Idee, wenn ich weglaufe von dir, dann wird die Distanz zwischen mir und dir größer. Das ist so deren Idee. Auch wenn die jetzt ins Aggressive gehen, also ins Fight oder Freeze gehen, die beißen kurz her und rennen dann wieder weg. Oder frieren kurz ein, versuchen dann wieder wegzulaufen. Aber immer ist dieses Weglaufen bei Angsthunden da. Und ich sage den Hunden, körpersprachlich mit dem, was ich tue, schau mal, wenn du weglaufst von mir, dann wird die Distanz nicht weniger. Weil ich gehe dir einfach nach mit einer komplett entspannten Körperhaltung, aber ich gehe dir nach. Nur in der Sekunde, wo du stehen bleibst, gehe ich weg. Und dann lernen die ziemlich schnell, ah, ich sollte nicht weglaufen, ich sollte kurz stehen bleiben. Und irgendwann sage ich dann, ja, schau, weglaufen, also stehen bleiben ist schon mal eine gute Idee. Ich warte jetzt aber noch ein bisschen länger, bis du dich auch ein bisschen entspannst. Und ziemlich schnell, wenn wir es öfter wiederholen, ist dann in dem Kopf von dem Hund getriggert, ach, Sarah, Entspannung. Und dann gehen wir einen Schritt weiter und sagen, ja, jetzt würde ich dich gerne mal noch ein bisschen näher zu dir hinkommen. Jetzt würde ich dich gerne berühren. Dann hast du dazwischen Szenen, die nicht so schön ausschauen. Weil der Hund sagt, oh Gott, oh Gott, die Sarah will mich wirklich berühren. Irgendwann sagt der Hund, ach okay, wenn ich aber nicht weglaufe bei der Berührung, dann geht sie wieder weg, dann hört das wieder auf. Plus der Hund macht die Erfahrung, ach, die Berührung war ja gar nicht schlimm. Ich spritze den ja nicht mit Nadeln, wenn ich den berühre, sondern ich komme an dem an, oft mit so einer gebastelten Hand, dass der Hund nicht mich beißt. Aber es passiert dem Hund ja nichts, es tut nicht weh, es ist alles neutral. Bis positiv, weil ich auf der Hand dann oft noch Futter oben habe, wenn die Hunde Futter nehmen. Und dann sagen die ziemlich schnell, ach so, nicht weglaufen. Ah, okay, die Erfahrung berühren, ist ja gar nicht so schlimm. Und dann gehen die ziemlich schnell mit. Also die Worst-Case-Angsthunde, sich seit Jahren nicht anfassen lassen in Tierheimen, die gehen alle nach 2, 3 Tagen, spätestens eine Woche gehen die dann alleine. Und ich bin halt immer so ein Fan davon, lieber kurzfristig viel Stress, aber dafür geht der Hund dann mit und die spielen nachher auch mit mir. Also sie haben das nicht dann mega Trauma vor mir, sondern die spielen nachher mit mir, die nehmen Futter aus der Hand und sich Sachen, die sie sich vorher nie getraut haben.
Das ist, glaube ich, so der wichtige Punkt, weil dir dann oft vorgeworfen wird, klar, ich meine, Social Media, wir wissen alles, es ist immer nur ein kleiner Ausschnitt und da werden schnell Stimmen laut, die, ja, man kann das einfach nicht so erfassen und man ist einfach, hat schnell mal was getippt auf Social Media, aber das ist ja dann häufig so der Vorwurf, dass sie sagen, ja gut, der muss sich ja dem Ganzen da ergeben, weil der kann ja gar nicht anders und ja, traut sich dann gar nichts mehr. Also das Stichwort erlernte Hilflosigkeit kommt ja da ganz viel.
Also er muss mitmachen irgendwann, ja, weil ich ihn dazu bringe, dass er mitmacht, das stimmt. Aber er macht die Erfahrung jedes Mal, es passiert eigentlich nichts. Es passiert nichts Schlimmes. Und erlernte Hilflosigkeit kommt von einem Versuch, wo man zwei Käfige aufgebaut hat. Die Käfige waren durch einen Tunnel quasi miteinander verbunden oder durch ein offenes Ding im Gitter. Und in einem Zwinger haben die, ich glaube, es waren Ratten meistens, Elektroschläge von unten bekommen und im anderen Käfig nicht. Und die Versuchsgruppe hat überall in jedem Käfig, unabhängig von dem, was sie gemacht haben, Elektroschläge bekommen. Die Ratten, die in einem Käfig Elektroschläge bekommen haben und im anderen Käfig nicht, haben keine erlernte Hilflosigkeit gezeigt. Das heißt, nicht mal eine ziemlich heftige Korrektur, Elektroschläge sind ziemlich heftig und nicht sonderlich ja, ethisch vertretbar, einfach so vom Boden her eine Ratte zu geben. Die haben trotzdem keine erlernte Hilflosigkeit gezeigt. Die haben gesagt, ah, okay, ich muss einfach in einen anderen Käfig springen, da drüben ist alles gut. Die Ratten, die in beiden Käfigen, egal was sie gemacht haben, ohne dass sie es kontrollieren konnten, dauernd Elektroschläge bekommen haben, die sind nur noch in einer Ecke oder irgendwo einfach ausgeharrt und haben es einfach ausgehalten und haben nicht mehr versucht, an ihrer Situation was zu verändern. Das ist erlernte Hilflosigkeit. Und das siehst du eigentlich kaum bei Hunden, weil kaum jemand geht hin und schlägt den Hund einfach grundlos und hört nicht mehr auf damit. Plus erlernte Hilflosigkeit ist ein Symptom, was kurzfristig auftritt. Das hört meistens nach ein paar Minuten wieder auf, dass die Tiere das zeigen. Das heißt, ein Hund zeigt nicht nach einem Training. Selbst wenn ich den Hund schlagen würde und ganz böse wäre, der würde trotzdem nicht sein Leben lang jetzt sehr wahrscheinlich erlernte Hilflosigkeit zeigen, sondern es hört wieder auf. Ja. Aber eben, darum geht es ja gar nicht. Die Hunde haben immer im Training, bei mir zumindest, sollen sie immer wissen, was sie machen können, um ihre Situation quasi zu verbessern. Bleib kurz stehen, dann gehe ich weg. Lass dich einmal kurz berühren, dann gehe ich weg. Dass sie haben immer eine Strategie, wie sie aus der Situation rauskommen. Nur irgendwann haben wir es so oft wiederholt, dass der Hund dann sagt, ach okay, ich habe die Erfahrung gemacht, das ist gar nicht schlimm. Es ist sogar ganz positiv, weil wenn die Hunde dann sich jetzt ein bisschen mehr entspannen, dann bekommen die ja auch Futter. Davor nehmen sie es halt meistens nicht. Aber dann nehmen sie es, weil sie weniger Stress haben. Dann nehmen sie das Futter an, dann sehen sie, ah, okay, die Sarah ist gar nicht so böse. Und dann merken sie irgendwann, ach, okay, wenn man mit der mitgeht an der Leine einen Schritt, da passiert auch nichts. Und sobald du mit denen mal draußen bist, die schnüffeln können, die dir mal eine Stunde hinterherlaufen, statt weg von dir zu laufen, dann sehen die, ah, okay, ich kann der sogar eine Stunde nachlaufen, ich kann schnüffeln und da passiert immer noch nichts. Also sie machen immer wieder die Erfahrung, es passiert eigentlich gar nichts mit mir. Und das natürlich hat mit erlernter Hilflosigkeit gar nichts zu tun.
Ja, das muss halt Sinn ergeben für den Hund, ne?
Ja.
Also, wie heißt es schön, es muss halt lösbar sein. Wie
Ja.
gesagt, das ist Kacke, aber schau mal, das ist gut und du überlebst es. Es ist gar nicht schlimm.
Ja, genau, ja.
Sehr schön, cool. Wie viel denkst du, hängt deine eigene Coolness davon ab, dass es bei dir so gut geht? Ich denke, das spielt eine wahnsinnig große Rolle, dass du da einfach hingehst und sagst, zack, bumm, alles ist cool, so machen wir das, das läuft. Weil die Hunde kriegen das, glaube ich, schon arg mit auch.
Ja, natürlich, also deine eigene Einstellung spiegelt sich ja extrem wieder in deiner Körperhaltung. Also auch wenn ich ab und zu, wir machen ja Trainerseminare jedes Jahr in einem Tierheim, weil ich immer sage, Trainerfortbildung, Theorie, das ist nicht so meins, ja, sondern wenn, und auch nicht mit einem Golden Retriever-Welpen von einem Kunden vielleicht, sondern wir gehen in Tierheime, wir fragen, was sind die schwierigsten Hunde hier und wir trainieren mit diesen Hunden bei Trainerfortbildungen. Und da ist halt auch ab und zu so, dass dann Trainer da sind, die vielleicht gerade von ihrer Ausbildung kommen, wo sie nur was über Kekse werfen gehört haben, die sich auch vielleicht nicht so gut fühlen damit, dass der Hund jetzt mal kurzfristig Angst hat und dann klappt es auch nicht. Also dann funktioniert es nicht, weil wenn ich selber Mitleid habe, der Hund versteht ja nicht, was ich genau denke. Der kann es, glaube ich, zumindest nicht Gedanken lesen. Das Einzige, was der Hund bei Mitleid mitbekommt, ist irgendwie eine Mischung aus Zuneigung mit einem schlechten Gefühl. Aber der Hund fühlt sich ja eh schon schlecht. Wenn du dich dann auch noch schlecht fühlst, dann ist das für den Hund nicht so angenehm. Ja, das heißt, je entspannter du dran gehst und schon, ich denke mir immer schon, ich habe immer schon im Kopf das Bild von dem Hund, wie der in 3 Tagen mit mir draußen durch den Wald geht. Und denke ich mir, ja, ich weiß, es ist jetzt stressig kurz mal, du musst kurz mal verstehen, dass das nicht so schlimm ist, aber ich weiß, in 3 Tagen gehen wir da draußen durch den Wald und du schnüffelst und laufst hinter mir her und hast Spaß. Und mit dem Gedanken im Kopf, klar, kann ich dem Hund ein besseres Gefühl vermitteln.
Sehr schön, ja. Dann erzähl doch mal, wie ihr dazu gekommen seid, dieses Buch zu schreiben, und was ihr da genau gemacht habt. Also los ging es ja auf den Kanalinseln, finde ich total spannend. Und dann seid ihr wild rumgereist auf der Suche nach Straßenhunden.
Ja, ungefähr. Wir sind schon vorher viel rumgereist. Also ich war schon als Jugendlicher und als Kind. Ich habe 8, 9 Jahren zum ersten Mal in Rumänien. Und ich war auch viel in Polen. Früher gab es auch in Polen noch Straßenhunde. Oder es gab zumindest so ganz viele freilaufende Hunde, freilaufende Besitzerhunde. Also ich kannte schon als Kind sehr viel. Also meine Eltern sind so eine Glaubensgemeinschaft, Strich-Strich-Sekte, von der ich nicht so viel halt. Aber dadurch war ich halt total viel in solchen Ländern wie Rumänien. Was ich halt immer spannend fand, weil ich war halt dann, während die bei ihren Vorträgen oder was auch immer da waren, war ich halt bei den Hunden, habe mit den Hunden gespielt, die beobachtet. Und also ich fand das immer spannend. Ich habe auch immer Urlaube verbunden mit Straßenhunde beobachten, weil ich es immer extrem interessant fand. Ich finde, man kann extrem viel davon lernen, wie die miteinander interagieren, wie die miteinander kommunizieren. Und ja, dann kam irgendwann Corona. Ich bin aus Österreich ursprünglich. Dann konnte ich da mal nicht mehr arbeiten. Davor haben schon ganz viele Kunden immer gefragt, hier Sarah, kannst du mal das mitfilmen, wie du mit den Hunden dies und das und jenes aufbaust und trainierst, weil ich bin zu weit weg oder keine Ahnung, du hast nie Termine frei. Und dann habe ich immer gesagt, nein, es muss ein Platz sein, ein Hundeplatz, 1:1, das ist das Einzige, was richtig ist. Ja, und dann konnte ich eh nicht arbeiten während Corona. Dann war die Frage nach, zeichne doch mal irgendwas auf, halt immer lauter, weil du kannst ja eh nicht arbeiten, könntest nicht wenigstens irgendwas filmen für uns, wie wir es machen können. Und dann habe ich zum einen gesagt, ja gut, erstens, ich mache das sicher nicht wie viele mit einem Golden Retriever-Welpen, der eh schon alles kann, oder mit meinem Hund, never ever, weil was soll ich da herzeigen? Theoretisch, wie man es aufbaut, aber sie macht eh alles brav mit, bringt ja niemandem was, aus meiner Sicht zumindest. Plus zweitens, ich konnte ja nicht vor Ort arbeiten, so wirklich. Und darum haben wir gesagt, okay, wenn wir Online-Seminare drehen, dann fahren wir in Tierheime. Kroatien, Rumänien, Bulgarien, da gab es nicht so wirklich viele Corona-Maßnahmen, da konnte ich ohne Probleme arbeiten. Ja, und da gab es halt auch Straßenhunde. Und dann war ich eben halbtags im Tierheim, habe Online-Seminare gedreht und halbtags habe ich Straßenhunde beobachtet. Und dann geht das aber ziemlich schnell, dass die Hunde irgendwas hören, irgendwo hinrennen, du bist nicht so schnell wie ein Hund. Oder die rennen durch ein privates Grundstück durch und dann siehst du den Hund mal vielleicht ein paar Stunden nicht mehr. Manchmal siehst du den gar nicht mehr und findest dann einfach nicht mehr den Hund, den du irgendwie da jetzt 5 Stunden beobachtet hast. Und dann stellt sich halt die Frage, ja, was macht er jetzt? Wo ist er jetzt? Was macht er jetzt? Was tut er den ganzen Tag? Und dann habe ich halt angefangen, GPS-Halsbänder auf die Hunde raufzugeben, um mal zu schauen, was die so machen. Ja, und dann kam auch ziemlich schnell der GU-Verlag und der Kosmos-Verlag und haben gefragt, hey, kannst du darüber ein Buch schreiben? Ja, dann haben wir das gemacht.
Richtig cool. Und spannend erzählst du auch. Also ihr habt den Hunden GPS-Tracker angegeben, den vermeintlichen Straßenhunden. Und ganz häufig kam dann auch dabei raus, Moment mal, warum hast du denn jetzt meinem Hund ein Halsband angezogen? Dass die vermeintlichen Straßenhunde tatsächlich Besitzer hatten, aber halt wie Katzen da quasi einfach durch die Gegend latschen.
Ja, Besitzer, man darf das nicht so im Deuten. Die Deutschen sagen immer, ja, der hat einen Besitzer, der hat keinen Besitzer. Das darf man nicht so aus Deu mit einem deutschen Mindset sich überlegen. In Rumänien oder in Bulgarien, da geht die aller wenigsten Leute gehen her, gehen zum Züchter und kaufen sich einen Hund oder gehen ins Tierheim und holen dort einen Hund ab und sagen, das ist jetzt mein Hund, dem kaufen wir ein Körbchen, ein Knochen, ein Halsband und gehen mit ihm jeden Tag spazieren. Das ist deutsche Idee, das ist nicht rumänische Idee. In Rumänien, wenn du dir jetzt einen Hund anschaffst, schaut das meistens so aus, dass du einfach gerne Hunde mal magst. Dann fütterst du Hunde, weil du gerne Hunde magst. Das sind einfach viele Straßenhunde da draußen. Und dann gibt es da einen Hund, den du mehr magst. Und den fütterst du halt mehr. Und dann darf der vielleicht sogar bei dir in den Garten rein, vielleicht sogar ins Haus rein. Und irgendwann ist es einfach sehr eingespielt, der hat sogar einen Namen dann schon. Und dann ist das halt vielleicht nicht dein Hund, aber der Hund, der bei dir wohnt, um den du dich halt kümmerst. Und dann kannst du aber auch 3 Häuser weiter oder 10 Häuser weiter Leute fragen, ist das ein Straßenhund? Und jeder Einheimische wird dir sagen, ja, das ist ein Straßenhund, der gehört niemandem. Was aber nicht heißt, dass die Person, die den am meisten füttert, sagt, ja, das ist mein Hund oder Angst um diesen Hund hat und glaubt, dass wir den einfangen wollen, verkaufen wollen. Hundefänger, die Hunde in Tötungsstationen bringen, aber auch Tierschützer, die Hunde von der Straße fangen und in deren Sicht verkaufen, das ist immer so das Thema dort. Europäische Leute, deutsche Leute fangen Hunde und verkaufen sie, ist oft in den Köpfen von den Leuten sehr stark drinnen. Das kommt dann halt stark und dann, ja, bin ich schon mal da gestanden, habe mich eine alte Frau angeschrien auf Rumänisch, warum ich einen Hund, dass ich einen Hund nicht da ein Halsband draufgeben soll, ich soll den nicht verkaufen. Das ist ein Mädchen, die konnte Deutsch, die hat übersetzt. Ja, das war dann recht oft ein Thema.
Ja, super spannend.
Ja.
Dann auch eine schöne Story, was du beschreibst, ist, dass teilweise die Hunde so Wanderer, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, kannst du ja da noch mehr dazu sagen, dass die auf die Touristen vorm Hotel warten, dann mit denen auf so einen Berg hochwandern und die so ein bisschen begleiten und schon auch immer wieder die Nähe von den Menschen auch suchen.
Ja, also Hunde, du merkst das ganz stark, ein Hund ist ein domestiziertes Tier, die suchen die Nähe von Menschen. Du wirst irgendwo in den Bergen, wenn jetzt nicht ein Wanderer dabei ist, gerade der halt den Hund quasi mitgenommen unter Anführungszeichen hat, oder wo der Hund einfach nachgegangen ist, wirst du keine Hunde alleine in den Bergen im Wald finden, sehr, sehr selten. Ja, das ist vielleicht mal jagen gehen kurz, aber dann kommen die schnell wieder zurück zu den Dörfern. Weit im Gebirge findest du keine Straßenhunde. Es sind einfach domestizierte Tiere. Es ist wie mit Stadttauben. Das sind ja auch verwilderte Haustiere eigentlich. Und die findest du eigentlich nur in Dörfern, in Städten. Die findest du nicht alleine im Wald. Das sind keine Wildtiere. Die meisten, ich würde sagen, ja, die absolute Mehrheit, 99% wahrscheinlich, der Hunde könnten ohne den Menschen nicht überleben. Das heißt, die ernähren sich entweder von Leuten, die sie füttern, Futterstellen, Müll, aber ohne den Menschen könnten nicht überleben. Das heißt, sie sind immer bei Menschen. Und genau, in Bansko, in Bulgarien, da ist eben so, dass so ein Touristenskigebiet, die Hunde haben alle Futterstellen, mehrere Futterstellen im Ort unten. Da gibt es eine Organisation, Street Dogs Bansko, richtig tolle Organisation. Die sind sehr viel vor Ort, kastrieren viel und so. Die bauen Hundehütten auf, einfach so in der Stadt bei Geschäften, die sagen, hey, ihr dürft das machen auf unserem Grundstück. Also die Hunde haben alles, aber die Hunde gehen, sie stehen in der Früh schon vor den Hotels, warten auf die ersten Touristen, gehen mit denen den Berg rauf und dann laufen sie mit den Skifahrern, sprinten sie so den Berg runter.
Cool.
Ja, also da haben wir Hunde getrackt, die 8 Stunden am Tag eben wandern oder bergab sprinten waren. Und durch so einen Hund als Haushund ist dann halt auch oft ein bisschen schwierig, ja.
Ja, das sagt doch sicher der ein oder andere Touri, oder ist mir jetzt den ganzen Tag hinterhergelaufen, den nehme ich
Ja.
jetzt mit.
Die haben ganz viele Anfragen, weil die sind ja gechippt. Das heißt, du kannst jetzt nicht so leicht einfach sagen, ich gehe zum Tierarzt und mache einen Pass, weil dann sagt der Tierarzt, hey, der hat einen Chip, der gehört irgendwie jemandem. Dann siehst du, okay, der ist registriert auf die Tierschutzorganisation. Und dann fragen die halt, hey, kann ich den Hund adoptieren? Und die geben auch die Hunde nicht so schnell einfach an Touristen mit, weil die eben sagen, hey, wir kennen diesen Hund, der läuft 8 Stunden am Tag, den Berg rauf und runter. Was hast du denn für Lebensbedingungen? Und sagen die, ja, ich arbeite halt 8 Stunden am Tag und gehe 1 Stunde am Tag spazieren. Und dann sagen die halt auch, ja, es passt halt nicht so gut. Also die vermitteln jetzt auch nicht die Straßenhunde, die seit Jahren da auf der Straße leben, einfach so an jeden. Die vermitteln grundsätzlich schon auch. Die geben auch Hunde in Pflegestellen, schauen, wie sie sich dort tun. Aber die vermitteln jetzt nicht jeden Hund einfach so.
Ja, mega spannend. Jetzt hast du schon die ersten Ergebnisse quasi so ein bisschen erzählt. Teilweise laufen die Hunde da 8 Stunden am Tag durch die Gegend und schlafen gar nicht so viel, wie uns das immer so
Jeder, aber es
vertickert
gibt
wird.
die.
Genau, was habt ihr denn alles so getrackt und was sind so die größten Erkenntnisse?
Jeder Hund ist einfach anders. Also man kann einfach nicht sagen, Hunde sind, was ja auch logisch ist, weil es gibt so viele Rassen. Ich weiß gerade nicht genau die Zahl, wie viele Rassen es gibt, aber es gibt ein paar hundert Rassen. Und wenn du jetzt vergleichst, allein jetzt die klassischen Rassen, vergleich mal einen, keine Ahnung, einen Neufundländer mit einem Mali. Und dann sagen wir noch, Hunde brauchen XY Stunden an Auslastung oder Zeit an Spaziergehen, ist einfach unrealistisch. Mali ist für so viel mehr Aktivität gezüchtet als ein Neufundländer. Und das siehst du einfach auch, als wir haben Hunde getrackt, eben die 8 Stunden am Tag spazieren waren oder sehr, sehr aktiv spazieren waren. Ein Hund getrackt, der 2 Stunden jagen war jetzt in Bosnien, der kommt im Buch nicht vor, aber die war am Tag 2 Stunden ist die gesprintet, also richtig schnell gerast, sprich gejagt vermutlich beim Wald. Dann gibt es aber auch Hunde, die laufen an manchen Tagen nur 15 Minuten von A nach B. Also nichts mit Rennen, nichts mit Sprinten, die gehen einfach mal gemütlich von A nach B. Ja, weil die einfach eh von dem Haus gefüttert werden. Und dann gehen die da halt mal irgendwie im Kreis kurz aufs Klo und dann, das war's. Ja. Mehr machen die nichts. Weil eine Kangal-Hündin in der Türkei zum Beispiel, die ist echt, an manchen Tagen ist sie nur 15 Minuten gegangen. Ja. Aber es ist ja auch gut, dass es solche Hunde gibt, weil eben gibt es ja auch sehr inaktive Menschen, die nicht den ganzen Tag wandern gehen wollen. Es gibt für jeden den passenden Hund, man muss ihn halt finden. Nicht jeder Hund, weil er hübsch ausschaut, passt halt zu jedem.
Ist es schon so dein Ansinnen auch, dass grundsätzlich Straßenhunde oder Hunde in Tierheimen vermittelt werden sollten, dass man sich nach einem Hund im Tierschutz oder aus dem Tierschutz umschauen sollte?
Ich bin schon voll dafür, Hunde aus dem Tierschutz zu nehmen. Also ich würde es nicht sagen, geh zum Züchter und lass alle Straßenhunde in Ruhe. Man muss ja auch fairerweise sagen, es gibt extrem viele Straßenhunde. Wenn du es jetzt gar nicht mehr vermitteln würdest, wären es halt auch zu viele. Tendenziell bin ich mehr für Kastrationsprojekte. Also dass man zumindest das Hand in Hand macht. Also nicht nur fangen und vermitteln, sondern ganz viel kastrieren auch, weil sonst ist es einfach eine never-ending Story. Aber gerade Rumänien, da gibt es einfach viele Tötungsstationen. Macht natürlich vollkommen Sinn, dass man sagt, man nimmt sich einen Hund aus dem Ausland oder aus dem Tierschutz, bevor man sich jetzt einen Hund vom Züchter nimmt, bin ich voll dafür. Nur ich würde es nicht sagen, jeder Hund von der Straße sollte unbedingt gefangen werden. Für manche ist es schön. Es gibt die Hunde, die ihn zu Hause wollen, die sehr anhänglich sind, die das brauchen oder die verletzt sind, die wirklich Hilfe brauchen. Aber es gibt auch Hunde, wo ich sagen würde, ich hoffe für den Hund so sehr, dass er niemals gefangen wird, weil das wäre schrecklich für den Hund. Also eben Hunde, die wir da in Bulgarien getrackt haben, die 8 Stunden am Tag gelaufen sind, das waren jetzt so Jagdhund-Mixe. Wenn du dann noch so einen Herdenschutzhund-Mix hast, der noch was bewachen möchte und dann soll der in eine Stadtwohnung in Deutschland kommen, dann wird es halt schwierig. Aber es das heißt nicht, dass jeder Hund ein Problem ist. Also gar nicht.
Und auch grundsätzlich, wie du das jetzt so beschreibst, geht es vielen Straßenhunden ja eigentlich auch ziemlich gut.
Ja. Also wenn sie nicht gefangen werden, und das ist ja nicht so, dass in jedem Land die Hunde in Tötungsstationen kommen, das ist in Rumänien ein großes Thema. In Bulgarien, also zumindest in Bansko, ist es so, dass die Hunde von Hundefängern, es gibt auch Hundefänger, aber die bringen die zu Tierärzten, kastrieren die und setzen die wieder aus. Finde ich ein nettes System. Dass das nicht alles immer so perfekt in der Realität abläuft, ist eine andere Sache. Aber die Grundidee finde ich sehr schön. Ja, das finde ich gut. Aber klar, nicht jeder Hund mag auch auf der Straße sein. Es gibt beides. Ja. Und es gibt ausgesetzte Hunde. Also das ist auch ein Thema. Straßen sind nicht Straßenhunde. Es gibt Hunde, die sind ausgesetzt. Das ist ein ganz großes Thema in Spanien und Portugal. Da gibt es eigentlich nicht so richtig Straßenhunde oder ganz, ganz selten. Jetzt seit Generationen auf der Straße leben. Da ist eben eher so, die Hunde werden nach der Jagdsaison ausgesetzt, die einfach nicht gut sind. Das ist kein Straßenhund, das ist ein ausgesetzter Haushund, der nicht angepasst ist an das Leben auf der Straße, der keine Futterstationen hat oder irgendwas in die Richtung. Klar, den Hund einzufangen und zu vermitteln, macht ja vollkommen Sinn. Aber jetzt ein Hund, der seit Generationen auf der Straße lebt, dort gut angepasst ist, Futterstationen hat, den einzufangen, finde ich halt nicht so optimal immer. Oder ist oft schwierig dann.
Ja, weil du sagst, seit Generationen auf der Straße, also haben diese Hunde sich verändert? Sind die anders als unsere Haushunde?
Das ist unser Haushund, du hast einfach andere Rassen drinnen. Also in Deutschland würden die wenigsten auf die Idee kommen, irgendeinen Kangal zu züchten. Passt halt nicht so gut zu einem deutschen Lebensstil. Hast du aber in der Türkei natürlich massig oder irgendwelche Herdenschutzhunde in Rumänien, etwa von den Hirten. Da kriegt halt der Hund vom Hirte irgendwie Welpen oder der Wachhund, der an der Kette ist und bellt, kriegt Welpen. Die laufen dann irgendwie durchs Dorf, vermehren sich da weiter. Aber ja, dann hast du eben Generationen
Ja.
draußen.
Sind die weniger domestiziert oder so?
Weniger domestiziert, es sind
Kann man
trotzdem.
das so sagen?
Nein, es ist ja trotzdem kein Wolf, der jetzt nicht domestiziert ist. Was du in Rumänien aber viel hast, ist recht scheue Hunde oft, wenn du jetzt Straßenhunde dir anschaust. Weil ja 2014 gab es diese große Tötungsaktion zwischen 2014 und 2017. Da war in den Medien, haben sie ganz, ganz groß aufgezogen, ein junger Bub wurde von Straßenhunden getötet. Im Endeffekt, im Polizeibericht steht drinnen, das waren die Hunde von einer Firma, die Wachhunde von einer Firma. Das waren keine Straßenhunde, steht im Polizeibericht wortwörtlich so drinnen. In den Medien wurde das aber sehr anders propagiert, wurde eine große Propagandaaktion draus gemacht. Es wurden, also ich war halt als Jugendlicher, als Kind mit 8, 9 Jahren viel in Rumänien. Was ich jetzt sehe, sind 90% weniger Straßenhunde. Also in dem Zeitraum irgendwo wurden halt dann mal 80, 90% der Straßenhunde getötet, eben in diesem Zeitraum nach dieser Kinderattacke. Und klar, was ist übrig geblieben an Straßenhunden? Die, die scheu sind. Die, die sich nicht so gut fangen lassen. Und die haben sich auch weiter vermehrt, natürlich jetzt in den letzten Jahren. Das heißt, an Straßenhunden in Rumänien hast du oft, nicht nur, aber oft recht scheue Hunde. Klar, jetzt hast du auch wieder dann Hunde von Hirten drinnen, Herdenschutzhunde, die sich ja zumischen wieder. Nicht jeder Hund ängstlich aus Rumänien, aber du hast schon eine starke Tendenz bei den Straßenhunden. Die sind viel weniger aufgeschlossen als jetzt Hunde in Griechenland.
Super spannend. Ja, ergibt total Sinn, wenn man mal so drüber nachdenkt. Cool. Grundsätzlich kam noch die Frage von meinen Kolleginnen hier, wie gehe ich mit Straßenhunden um, wenn ich jetzt irgendwo im Urlaub bin? So ein Hund rennt mir nach. Was mache ich? Kann ich denen helfen? Bringe ich die zum Tierarzt? Ignoriere ich die? Renne ich weg? Muss ich mir Sorgen machen, dass ich angefallen werde?
Also ich habe noch nie irgendwie erlebt, ich habe einmal erlebt, dass mich ein Hund, ja, nicht attackiert hat, aber sehr heftig knurrend, bellend auf mich zugesprungen ist. Das war aber ein Hund, der hat massiv Freude gehabt. Ich bin mir im Nachhinein gar nicht sicher, ob ich sogar Tollwut hatte. Der hat wirklich ganz, ganz schrecklich ausgeschaut. Ich wollte ihn eigentlich fangen und zum Tierarzt bringen, das war so meine Idee. Nur der war ein ziemlich großer Hund und ziemlich heftig aggressiv und ist noch weggelaufen. Also habe ich dann nicht mehr geschafft zu fangen. Aber in der Regel, ich habe jetzt zumindest in Europa nie erlebt, dass Straßenhunde jetzt irgendwie massiv aggressiv waren. Ich habe aber gehört, dass auf dem Bali angeblich Hunde aggressiver sind. Kann ich dazu nichts sagen, war ich noch nie. Aber jetzt in Europa habe ich sehr, sehr selten wirklich aggressive Straßenhunde erlebt. Ja, was sollst du mit denen machen? Ist halt eine komplett individuelle Sache. Also ich hätte auch schon Hunde gehabt, die einfach uns beim Wandern ewig lang begleitet haben. Ein Halsband raufgegeben und dann gesehen, oh wow, der Hund hat ganz viele Bezugspersonen, hat irgendwie fünf verschiedene Namen. Und ist ganz bekannt im Ort, weil der einfach ja, lieb ist und den mögen alle. Ich habe aber auch schon Hunde mitgenommen. Also ich habe auch schon in Rumänien mal vor meinem Apartment einen Hund gefunden, der war hinten gelähmt. Der war wirklich, der hätte keine 24 Stunden mehr überlebt. Der war so dehydriert, das war im Sommer, 35 Grad wahrscheinlich. Und dann zum Tierarzt gebracht, dann noch zwei Infusionen gegeben. Und da hat sie schon gemeint, so puh, ja, ob der das noch schafft, weiß ich jetzt nicht ganz. Hat dann überlebt. Mittlerweile lebt er mit einem Rollstuhl in Deutschland bei einer Hundetrainerin und ist super happy. Also eben, klar, sowas helfen zum Tierarzt bringen. Dann, wir haben den zu einem Tierarzt dann gebracht, der den behalten konnte, bis er ausreisen durfte, weil du kannst den Hund, der hinten gelähmt ist, nicht einfach in ein Tierheim geben. Der wetzt sich die ganzen Beine auf. Du kannst den Rollstuhl nicht 24 Stunden oben haben. Macht dir kein Tierheim in Rumänien mit. Und bis er ausreisen durfte, war er dann eben beim Tierarzt. Also sowas, klar, wenn man verletzt ist, immer helfen. Und nochmal, am Weg zum Tierarzt, Mit diesem Hund haben wir noch 8 Welpen gefunden, ausgesetzt auf der Straße, so halb aus einem Müllsack rauskletternd,
Oh
ne? Auf
nee.
einer mega befahrenen Straße, die waren alle so 6 Wochen alt, ohne Mama, den wir auch noch eingepackt und in ein Tierheim dann gebracht. Also, das gibt es natürlich auch, diese Szenen. Die sind aber zugegeben gestorben, alle im Tierheim an Pavo. Pavo ist ein Riesenthema. Welpen ist echt nicht leicht, weder im Tierheim noch auf der Straße. Sterben die allermeisten. Ja.
Sonst ist Tollwut aber doch auch ein Thema bestimmt, oder?
Ist jetzt nicht so unglaublich. Also, ich habe jetzt nie groß von Fällen mit Tollwut gehört. Ist es nicht extrem verbreitet.
Weil das wäre dann richtig gefährlich auch für den Menschen.
Ja, definitiv, ja. Aber Tollwut ist jetzt nicht sonderlich stark verbreitet in Europa. Also. Aber
Okay.
klar, aufpassen sollte man immer, ja. Gerade wenn ein Hund sich komisch benimmt und so. Aber ja, auch wenn er nicht sich komisch benimmt, gebissen werden sollte man nie. Das ist immer gut.
Cool, klingt super, super spannend. Du darfst gerne noch mal Werbung für dein Buch machen. Worauf dürfen wir uns noch alles freuen, auch wenn wir jetzt schon richtig, richtig viel und wirklich einen schönen Einblick bekommen haben?
Ja, also in dem Buch sind halt die ganzen Geschichten drin, auch wie wir die Hunde getrackt haben. Ist nicht das nur ganz langweilige Daten, sondern also ich erzähle halt genau, wie wir das gemacht haben, wo dann wieder Halsbänder geklaut wurde, was dabei passiert ist, einfach in der ganzen Sache mit dem Projekt. Und man sieht aber auch die Daten. Also man sieht dann auch, wie viel die Hunde gelaufen sind. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Das steht dann drinnen eben der Hund und dann sieht man immer die Grafiken, dann Aktivitäten-Tracker auch noch oben gehabt eben. Und der zeichnet eben auf, der unterscheidet zwischen, was ist, Sprinten, Rennen, zwischen Gehen und Joggen und der kann auch quasi Spielen verstehen. Also wenn viele Richtungswechsel drin sind, dann zeichnet er Spielverhalten auf. Dann zeichnet er auf Ruheverhalten, wo der Hund einfach nur ja, liegt und schaut, aber nicht schlaft, weil immer wieder leichte Bewegungen der Tracker registriert und Schlafen. Und dann sieht man eben, wie verdammt unterschiedlich Hunde sind. Dann hat man die Bewegungsaufzeichnungen vom GPS-Tracker drin. Das heißt, man sieht, okay, wow, manche Hunde bewegen sich keinen Kilometer von ihrem Stammplatz weg und andere laufen da aber 20 Kilometer. Ist, glaube ich, ganz interessant, mal so zu sehen, wie Hunde so sind, wenn man nichts macht, wenn man nicht eingreift als Mensch.
Wenn die quasi den ganzen Tag so selber gestalten dürfen,
Ja,
wie sie
ja.
das gerne möchten.
Genau, ja.
Ah,
Das mit
schön.
dem anderen Buch schreibe ich auch gerade, aber das gibt es natürlich noch nicht.
Oh, okay. Können wir schon spoilern? Gibt's schon Infos?
Ja, nein, ich heiße noch nicht, es ist noch nicht fertig. Der
Aber
Text wird schneller fertig sein, aber ich muss die ganzen Bilder noch machen. Also ich habe ja hunderte Stunden Videomaterial von Angst und Training. Aber ich habe, wenn überhaupt, ein, zwei druckfähige Fotos, weil ich nie Fotos gemacht habe davon großartig viel. Das müssen wir alles noch machen. Das dauert noch ein bisschen.
Es geht um Angsthunde dann.
Ja, also wirklich konkrete Methoden zu verschiedenen Angstthemen, wie du verschiedene Angsttrainingssachen aufbauen kannst.
Voll spannend. Und es gibt natürlich ganz, ganz viele Online-Geschichten auch von dir.
Ja, stimmt, das
Gerade,
stimmt.
genau, einfach wie du arbeitest, wenn ihr jetzt wirklich einen problematischen Hund zu Hause habt. Du sagst ja, ihr macht da Training, wo andere aufhören, wo andere nicht weiter wissen, wo andere sich nicht hintrauen. Also für die wirklich harten Fälle. Traut ihr euch auch, denen zu helfen und macht da wunderbare Arbeit? Findet man alles auf deiner Homepage, verlinke ich unten. Und es gibt auch einige Videos von dir bei uns im Der Hund Club. Also, wenn ihr da reinschauen wollt, da geht es vor allem um Welpentraining auch.
Mir gar nicht sicher, ob es wirklich das war. Ich habe mehrere Videos für verschiedene
Ich gucke
Folgen
noch
schon
mal
gesehen,
nach.
aber
Also, ich glaube schon.
es gibt irgendwelche Videos im Hundeclub, ja, im Club.
Live aus Bulgarien.
Ja, genau, die habe ich damals gedreht. Neben dem Straßenhundetracking tatsächlich. Ja. Da sind wir gerade auf einem Berg raufgefahren, zu Serpentinen. Und dann habe ich mit eurem Team da überlegt, was wir machen. Aber ich weiß nicht, was wir uns geeinigt haben. Das ist schon wieder 2, 3 Jahre her. Aber es gibt auf jeden Fall irgendwelche Videos zu irgendwelchen Trainingsthemen bei euch.
Yes, ich packe den Link auch unten rein, könnt ihr sehen als Mitglied im Der Hund Club. Und den Rest dann auf jeden Fall auf deiner Homepage. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank, Sarah Fink, für das nette Gespräch und deine Offenheit und danke für deine Arbeit, die du machst.
Ja, danke für die Einladung.
Hör mal wieder rein. Das war Waufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.